Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal Finanzen Parkett, dein Podcast für die finanzielle Freiheit.
Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei unserem Podcast Finanzen Parkett. Heute gehen wir, wie jede Woche, auf die wichtigsten News der vergangenen Börsenwoche KW40 ein, vom 28.09. bis zum 2.10.2020. Der DAX startete Anfang der Woche bei etwa 12.673 Punkten und schloss am Freitag bei 12.689 Punkten ab. Und ich würde sagen, Gerrit, erzähl uns doch mal einfach mal unseren Art Cliffhanger. Was ist diese Woche schon mal so ganz kurz auf den Punkt passiert? Alles Spannendes oder eher nicht so Tolles passiert in der Börsenwelt?
Also, ich würde eher mit einem traurigen Thema mal anfangen, und zwar nämlich mit dem Tod von der Beate Sander. Das war ja die in Deutschland auch bekannt unter dem Namen die Börsenoma. Und ist halt ziemlich schade. Sie ist mit einem Alter von 82 Jahren am Montag, den 28.09. an Krebs halt verstorben. Und ich finde, sie hat schon die Aktienwelt geprägt. Warum? Weil sie ja in einem hohen Alter, ich glaube, das war so mit Mitte, Ende 50, hat sie ja erst angefangen, in Aktien zu investieren oder an dem Kapitalmarkt teilzunehmen. Und sie hat halt bewiesen, dass es auch noch in dem Alter funktioniert, ein Vermögen damit aufzubauen. Und ich glaube, in der Vergangenheit, also oder die Zeit davor, hat sie natürlich als Lehrerin gearbeitet, oder Yannick? Ich glaube,
Genau. Und auch sie hat eine sehr gute Strategie auf den Markt gebracht, oder sie hat eine Strategie erfunden, nämlich die Hoch-Tief-Mut-Strategie. Und die haben wir auch mal in einem anderen Podcast angesprochen, nämlich unserem Motivations-Podcast. Also wenn dich das Thema Beate Sander noch mehr interessiert, da haben wir auch noch mal genau über ihr Leben erzählt. Dann hör doch da auch mal gerne rein. Da sind wir genauer auf Details eingegangen. Aber mir persönlich hat Beate Sander auch immer... Ja, sie war sehr unterhaltsam, man hat ihr immer sehr gut zuhören können und sie hat immer spannende Aktien parat gehabt, die im Moment auch wirklich sehr gut performt haben. Die Beate Sander hatte da wirklich auch immer einen sehr guten Riecher für renditestarke Aktien. Ich glaube, ihr letzter guter Trade war nämlich Zoom. Da hat sie, glaube ich, auch 400% oder sowas gemacht in einer ganz kurzen Zeit. Also Beate Sander ist einfach eine Legende gewesen an der Börse, und leider haben wir Beate Sander diese Woche verloren.
Genau. Und man muss natürlich auch noch erwähnen, sie hat jetzt in dem Alter auch noch mega viele Bücher veröffentlicht. Also die gilt es, glaube ich, auch für jeden Anfänger mal. Man muss ja nicht alle kaufen, aber ein, zwei Bücher, glaube ich, kann man sich von der schon mal zu Hause hinlegen und mal durchlesen, weil darüber kommt man eigentlich einen guten Einstieg in den Kapitalmarkt beziehungsweise in die Börsenwelt. Finde ich jetzt persönlich. Dann war ja noch eine Meldung, also eher eine positive Meldung. Und zwar ging am Montag die Siemens Energy Aktie an den Start. Und letztes Jahr, ich glaube, das war ja 2018, da hat Siemens ja auch schon die Siemens Healthineers Aktie an den Markt gebracht. Und dazu haben wir natürlich auch eine Vorstellung bzw. Analyse gemacht. Und die könnt ihr natürlich auch in einem unserer Podcast-Folgen nochmal anhören. Und dann wie man das sieht, Trump hat halt Corona, das hat er jetzt gestern am Freitag bekommen, und der eine oder andere wird es wahrscheinlich feiern. Das lasse ich mal so da stehen, weil ich mich da jetzt persönlich nicht zu äußern möchte. Auf jeden Fall finde ich interessant, er hat natürlich immer wieder gesagt in seinem Wahlkampf und sowas auch, dass es ja Corona nicht so wirklich gibt, und dass ich glaube auch, er hat immer erwähnt, dass man, wenn man sich Desinfektionsmittel trinkt oder so, an dieser Stelle natürlich bitte nicht machen, dass man sich dann gegen Corona quasi heilt oder impft oder das möglichst schnell wieder los wird. Und das ist natürlich so eine krasse Aussage, die gehen natürlich gar nicht. Ihn hat es jetzt natürlich auch erwischt, also er ist da auch nicht drum herum gekommen. Ich weiß nicht, Annick, wie siehst du das ganze Thema um Trump? Der hat natürlich auch ziemlich stark die Börsen beeinflusst.
Auf jeden Fall,
ja. Ich weiß nicht warum, weil das wahrscheinlich ziemlich... Weil hier der Zusammenhang ist aufgrund der aktuellen Wahlkampfsituation in Amerika.
Genau, und wie gesagt, viele haben jetzt gesagt, dass sie das toll finden und dass sie das irgendwie jetzt cool finden, dass Trump irgendwie Corona bekommen hat und so weiter. Ich persönlich finde das jetzt keine so eine schöne Nachricht, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch ich wünsche wirklich keinem, auch nicht bei meinem ärgsten Feind Corona.
Ja,
Ich meine, es
genau.
ist wirklich eine sehr, sehr üble Krankheit und sie kann bleibende Schäden hinterlassen. Das wissen wir alle, vermute ich mal. Und deswegen, ja, ich wünsche dem Trump wirklich gute Besserung und dass auch seine Frau wieder auf die Beine kommt und auch alle, die sich jetzt da im Weißen Haus infiziert haben. Natürlich auch alle, die jetzt momentan sich mit Corona infiziert haben in Deutschland und auch alle, die jetzt einfach an Corona erkrankt sind. Ja, ich meine, ich bin froh, dass ich noch von Corona verschont geblieben bin und dass ich nicht
Ich auch.
infiziert bin. Und das, ja, das macht mich jeden Tag eigentlich auch im Endeffekt glücklich und so weiter und auch froh, dass ich da noch nicht dabei war, weil ich bin immer noch der Hoffnung, dass man diese Behandlungsmethoden, weißt du, dass sie sich weiterentwickeln, dass irgendwann die Sterberate immer geringer wird, weil man immer bessere Behandlungsmethoden hat. Und deswegen bin ich auch frag die Strategie persönlich, dass ich möglichst darauf abziele, möglichst spät Corona zu bekommen, wenn es keinen Impfstoff geben sollte, dann irgendwann mal.
Ich würde sagen, wir starten mal mit der Börsenwoche, oder?
Genau, Gerrit. Du hast ja, ich glaube, du bist schon in den Startlöchern für den Montag. Erzähl uns doch
Genau.
einfach mal, was am Montag passiert ist.
Also am Montag hat Microsoft eine interessante Meldung rausgebracht, und zwar möchte Microsoft jetzt Mobilfunkprovidern mit Komponenten ausstatten für die Infrastruktur von dem 5G-Netz. Und das Programm Azure for Operators, was Microsoft aufgelegt hat, soll die Microsoft-Kunden ermöglichen, ihre 5G-Netzwerke oder in ihren 5G-Netzwerken das sogenannte Edge Computing anbieten zu können. Und darunter versteht man oder wird darunter bezeichnet im Vergleich zum Cloud Computing die dezentrale Datenverarbeitung, nämlich am Rand des Netzwerks. Also daher auch Edge, das heißt ja auf Englisch, also vom Englisch ins Deutsch übersetzt, Rand oder Kante. Und das möchte Microsoft in diesem Zuge dann zukünftig auch ausbauen. Und somit dringt natürlich auch Microsoft in den Marktbereich ein, von zum Beispiel den Technologiekonzern Huawei, Nokia, aber auch Samsung. Für mich als Microsoft-Aktionär eine super Meldung, weil ja, das ist einfach, ich denke mal hier aufgrund des 5G-Netzes auf jeden Fall ein Modell oder ein neues Geschäftsmodell, was sie sich auf jeden Fall ausbauen müssen in der Zukunft, um halt noch weiter profitabel wachsen zu können. Dann die nächste Meldung von Devon Energy. Das ist auch ein Öl- und Gasriese, also neben Shell, BP, ExxonMobil und wie sie nicht alle heißen, die ganzen Großkonzerne, gibt es natürlich auch noch etwas kleinere. Und aufgrund des Ölpreisverfalls planen halt diese Unternehmen ja, Zusammenschlüsse, um halt überleben zu können. Und deswegen hat Devon Energy den Rivalen WPX Energy für 2,6 Milliarden US-Dollar übernommen. Und nach dieser Transaktion werde Devon Energy 57% des kombinierten Ölkonzerns, der einen Unternehmenswert von rund 12 Milliarden Dollar hat, besitzen. Und dann komme ich auch schon zur letzten Meldung. Ich finde, Montag ist nicht allzu viel passiert oder zumindest was wichtig ist. Die kommt nämlich von VW. VW möchte mit einer Milliarden oder Investition weiter in die Elektromobilität in China ausbauen. Und somit will VW halt mit seinem Partnerunternehmen in China bis zum Jahr 2024 insgesamt rund 15 Milliarden Euro investieren. Und damit will VW binnen 5 Jahren 15 neue Elektromodelle in China auf den Markt bringen. Und der Anteil an der E-Mobilität, sorry, am gesamten Angebot von VW in China soll auf 35% damit steigen. Und rund 40% seiner Fahrzeuge verkauft VW mittlerweile in China. Und natürlich, das hatten wir auch berichtet, nachdem es zu einem massiven Einbruch natürlich der Autoabsätze kam infolge der Corona-Krise, hat letztendlich doch zuletzt der Absatz, der ist wieder stark angestiegen. Ja, wie gesagt, am Montag ist nicht ganz so viel passiert und ich würde jetzt dir, Yannick, die Übergabe geben zum Dienstag.
Danke für die Übergabe. Ich mache direkt weiter mit dem Dienstag. Und zwar gab es da Nachrichten von Lufthansa. Ich fange erstmal an mit einer persönlichen Anekdote. Ich habe mir auch mal überlegt, Pilot zu werden in der Kursstufe. Ich glaube, es war die 11. Klasse. Da habe ich auch den Traum gehabt von der Pilotenausbildung, weil man ja auch gesehen hat, dass es ganz cool ist und so weiter, dass man irgendwann fließend Englisch sprechen kann und dass man eine riesengroße Verantwortung hat. Und jetzt gibt es natürlich viele Leute, die für die platzt dieser Traum, und zwar ja, die von der Corona-gebeulten Lufthansa lässt nämlich die Ausbildung neuer Piloten an der traditionsreichen Verkehrsfliegerschule in Bremen auslaufen, und die rund aktuell 700 Flugschüler dort wurden am Dienstag in einem Webcast dringend darauf aufgefordert, sich einen neuen Berufsweg zu suchen und jetzt die Schule ohne finanzielle Verpflichtungen zu verlassen. Ja, und darauf hat dann quasi Lufthansa nochmal geantwortet, es gebe quasi auf Jahre hinaus keinen weiteren Bedarf an Nachwuchspiloten. Und das ist ja wirklich, ja, ich meine, dieser Pilotenberuf hat ja schon immer einen sehr guten Status genossen. Ich meine, also hier im Süden auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es bei dir im Norden ist, Gerrit, aber ich
Doch,
vermute
da
mal,
auch.
dass es auf jeden Fall immer ein sehr, sehr toller Beruf war. Genau. Und Lufthansa hat jetzt aber gesagt, ja, sie brauchen keine Nachwuchspiloten. Ich meine, die momentanen Flugzahlen sehen nicht wirklich toll aus, und ich glaube, Lufthansa braucht auch bald wieder frisches Kapital. Ob es im Endeffekt durch eine Kapitalerhöhung hereingespült wird oder durch eine neue Beteiligung des Staates, werden wir mal sehen. Dann will ich weiterkommen zum Thema Hornbach. Die Baumarktgruppe hat nämlich ja aufgrund der hohen Kundennachfrage weiterhin nochmal ihre Erwartungen angehoben. Also ihre Geschäftsergebnisse werden noch weiter verbessern. Und zwar rechnet man jetzt im Geschäftsjahr 2020 mit einem Umsatzplus von 8 bis 15%. Und davor hatte man mit einem Umsatzwachstum von 5 bis 15% gerechnet. Also wir haben hier nochmal eine deutliche Steigerung, und hier wurde das Ergebnis quasi schon wieder angehoben. Und das bereinigte EBIT könnte jetzt zwischen 270 bis 330 Millionen Euro liegen für das Geschäftsjahr 2020. Also wir sind mal sehr gespannt. Hornbach ist auch eine sehr gut gelaufene Aktie in den letzten, ja, Monaten oder auch vielleicht Jahren. Ich meine, die Aktie ist extrem steil gegangen und hat auf jeden Fall viel Potenzial. Ich meine, auch bei uns persönlich hier am Haus, zu Hause, wir haben extrem viel umgebaut, auch während der Corona-Zeit. Also wir haben auch viel gestrichen und so weiter, den Garten schön gemacht und so. Also wir waren auch öfters mal im Bauhaus oder im Hornbach. Deswegen kann ich diesen Trend absolut nachvollziehen, auch persönlich. Dann gab es noch eine Nachricht von Elon Musk. Er plant nämlich ein IPO für Starlink. Er hat aber noch keinen Termin genannt, wann dieses IPO stattfinden könnte. Aber das Weltraumunternehmen SpaceX von Tesla-Gründer Elon Musk will quasi seine Internetsparte, diese Starlink, die schießen ja quasi Satelliten ins All, damit man Breitbandinternet hat, also auf der ganzen Welt. Und damit wollen sie quasi einer der größten Internetanbieter in den nächsten Jahren werden. Und das könnte quasi eine weitere Einnahmequelle für Starlink, was sage ich jetzt schon, Starlink, ich meine für SpaceX könnte quasi dieses Starlink-Projekt eine weitere Einnahmequelle bedeuten. Und ich meine, wenn das an die Börse kommt, hätte auch ich persönlich großes Interesse an so einer Aktie von Starlink. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus, Gerrit? Würdest du dich potenziell an einer Starlink-Aktie oder einer Ausgabe beteiligen?
Ich finde das einfach eine super Idee, über die Satelliten im All auf jeden Fleck der Erde, das heißt ja auch in der Wüste oder in der Antarktis, keine Ahnung, dass man da überall Internet hat. Und wenn man mal sich überlegt, ich keine Ahnung, ich kenne das so, hier fahre ich auf die Autobahn und dann reißt das Internet hier in Deutschland ab halt, ne? Also das Mobilfunknetz. Und von daher, ich finde das eine richtig geile Strategie, die hier Elon Musk verfolgt. Und von daher wäre es auf jeden Fall für mich ein interessantes Investment.
Auf jeden Fall. Und wir hatten ja diese Woche auch, können wir wieder eine persönliche Anekdote erzählen. Wir hatten große Probleme
Ja,
mit dem Internet.
stimmt,
Ihr habt
ja.
gesagt, ich hatte große Probleme mit dem Internet. Nicht nur mein Mobilfunkvertrag war quasi das Datenvolumen ausgelaufen, sondern auch im Endeffekt mein Festnetzanschluss hat verrückt gespielt diese Woche. Die Verbindung war nicht wirklich gut. Und im Homeoffice hatte ich auch riesengroße Probleme. Ich bin die ganze Zeit aus Meetings rausgefallen und die Kollegen haben sich dann irgendwann aufgeregt. Ja. Und dann musste der Gerrit jetzt leider ganz alleine die Australienaufnahme aufnehmen. Aber ich glaube, Gerrit, du bist wirklich sehr zufrieden mit dem Ergebnis von der Australienaufnahme, oder?
Ah, auf jeden Fall, das war alles gut. Das haben wir schon gut hinbekommen, die Situation.
Genau, und als Ausgleich werde ich jetzt quasi dann nochmal die. Wir haben noch eine weitere Folge geplant, nämlich über Immobilien, über REITs. Die werde ich auch alleine aufnehmen. Genau. Und ja, da gibt es auch persönliche dann, ich meine, wenn da irgendwann dann Starlink als Internetanbieter da ist, würde ich wahrscheinlich hier auf dem Land persönlich auch dann dazu greifen. Ich meine, wenn es deutlich schneller ist als Telekom, als wenn ihr blödes Glasfasernetz, das einfach nicht funktioniert. Meiner Meinung nach, ich will jetzt hier keine politische Meinung vertreten oder so, aber bei uns funktioniert es halt überhaupt nicht hier, das Internet. Also es bricht die ganze Zeit ab. Und deswegen würde ich auf jeden Fall dann auch, eventuell, wenn es das geben würde, hier einen Starlink-Vertrag oder sowas machen. Und dann habe ich schon das Internet und es funktioniert dann auch, hoffentlich mal.
Ja, vor allem mischt das endlich auch mal so richtig krass den Markt auf diese Technologie oder das Vorhaben. Und somit müssen natürlich auch mal die ganzen anderen Unternehmen, die jetzt vielleicht im Markt nur etabliert sind, sich mal überlegen, ob sie immer noch für 1 Gigabyte, keine Ahnung, 50 € im Monat nehmen oder ob sie das mal ein bisschen hochschrauben, weil ich finde das eine absolute Frechheit. Ich glaube, in Deutschland und also wenn man Deutschland vergleicht mit anderen EU-Staaten, dann haben wir hier für das Preis-Leistungs-Verhältnis das mit das geringste Datenvolumen. Also damit meine ich, keine
Ich
Ahnung.
habe mir auch mal überlegt, ob ich mir einen schwedischen, ja, Mobilfunkvertrag mache. Das große Problem war aber, dass ich keine schwedische Staatsbürgerschaft habe. Deshalb kann ich keinen Vertrag dort machen bei dem Mobilfunkanbieter. Als haben die sich abgesichert. Das heißt, ich kann nur bei einem deutschen Anbieter einen Mobilfunkvertrag machen. Was sonst hätte ich mir einfach Unlimited LTE geholt und hätte quasi hier dann, weil es ja EU-Ausland, hätte ich ja trotzdem kostenlos weiterhin mein Datenvolumen benutzen können. Aber geht ja leider nicht, weil ich keine schwedische Staatsbürgerschaft habe.
Ja, krass, ey.
Also wenn ich eines Tages meine schwedische Staatsbürgerschaft habe, dann wegen sowas.
Okay.
Gut, dann würde ich auch zur letzten Nachricht zum Dienstag kommen. Und zwar gab es eine Nachricht von Amazon. Der Online-Riese plant nämlich, eine neue Technologie auf den Markt zu bringen. Und zwar, das ist das Bezahlen mit der Handfläche. Und dieses Produkt soll heißen, das Amazon One ist quasi das biometrische Erkennungssystem, was dann zum Beispiel jetzt zunächst mal in Lebensmittelgeschäften in der Heimatstadt von Amazon Seattle eingeführt werden soll. Und zwar halten dann Kunden ihre Hand über einen Scanner, der dann die Handinnenfläche abscannt und ähnlich wie ein Fingerabdruck ist dieser einzigartig und jede Handfläche ist für sich ja ein einzigartiges, ja, das kommt einmal nur vor und deswegen kann man es auch als Bezahlungsmethode verwenden. Also ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, was Amazon hier auf den Markt bringen wird. Finde ich persönlich auf jeden Fall sehr
Also
spannend.
das Bezahlen in sich ist ja schon extrem einfach geworden, ne? Ich gehe ja mittlerweile auch nur noch mit meinem Smartphone los, gar nicht mehr mit meiner Geldbörse. So kann ich zum einen Bargeld, sage ich mal, mir nicht klauen lassen oder ist mir zum Glück auch noch nicht vorgekommen oder halt verlieren, genauso wenig wie meine Karten. Natürlich kann ich auch das Smartphone verlieren, aber das ist ja nochmal eine richtig krasse Innovation. Das heißt, du musst ja nicht mal mit deiner Geldbörse, mit deinem Handy losgehen, sondern gehst einfach so mit deinem Rucksack los zum Einkaufen. Und hältst zukünftig dann vielleicht nur noch deine Hand drauf auf den Scanner und schon bezahlst du dann. Ich meine, ist doch richtig geil, oder was? Wäre auch cool, wenn man vielleicht mit Face ID bezahlen könnte, irgendwie sowas in die Richtung. Aber da gibt es natürlich wahrscheinlich wieder, ja,
Datenschutz.
würde ich gerade sagen, ich glaube, das ist, wird, glaube ich, überhaupt nicht gut gesehen.
Ja, man muss immer aufpassen. Also es gibt viele Sachen, die sind sehr innovativ. Es mit der Handfläche finde ich jetzt nicht schlecht, weil ein Fingerabdruck ist nochmal ja was anderes. Aber ja, ich finde es eigentlich gut, dass man auf dem Markt immer mehr Möglichkeiten hat zu bezahlen. Und jeder kann sich dann die Methode raussuchen, die ihm am besten
Genau.
gefällt. Meiner Meinung nach sollte man auch immer noch beim Bargeld bleiben und jetzt nicht nur auf diese neuen Methoden setzen, weil Bargeld ist auch einfach nur so ein Stück Sicherheit, auch für das Geldsystem meiner Meinung nach. Und deswegen sollte man auf jeden Fall so viele wie mögliche Bezahlungsmethoden zulassen, aber man sollte keine Bezahlungsmethoden einschränken.
Genau.
Und das war das abschließende Wort zum Dienstag, würde ich mal sagen, Gerrit. Und dann lass uns doch mal direkt zum Mittwoch kommen.
Genau, also am Mittwoch. Eine eher unschöne Nachricht kam von Disney. Und Disney ist natürlich immer noch den Belastungen durch Corona getroffen. Und daher hat sich der Konzern entschieden, rund 28.000 Angestellte, ja, zu kündigen. Und von diesen 28.000 Angestellten sind etwa 67% in Teilzeit, also Teilzeitmitarbeiter. Und das betrifft den Bereich der Vergnügungsparks, Kreuzfahrten und Ferienresorts, weil das halt die Bereiche sind, die am stärksten von der Corona-Pandemie derzeit noch betroffen sind. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube, der Konzern hatte ja auch die Dividende gekürzt gehabt oder gar wegfallen lassen für die Aktionäre. Und ich glaube auch zwischenzeitlich irgendwie die Mitarbeiter oder deren Gehälter nicht gezahlt gehabt. Ich meine, das war mal so Q1, Q2 ganz stark in den Medien, um halt natürlich irgendwie Kosten zu sparen. Aber ich glaube, das Management hat sich immer noch nach wie vor bezahlt gehabt. Also das fand ich ziemlich unfair. Ich weiß nicht mehr genau die Nachrichten, aber so einen guten Ruf hat Disney. Ich meine, die machen ja an sich tolle Produkte für Kinder und auch zum Teil natürlich für Erwachsene. Und das spiegelt aber natürlich ein ganz anderes Bild wieder da, finde ich, von Disney, dieses Verhalten. Und für mich ganz klar habe ich so ein bisschen von der Disney-Aktie her ich persönlich abgesehen. Aber nichtsdestotrotz, jetzt, wie gesagt, streichen Sie diese Stellen hier. Und vor der Corona-Krise hat Amazon in diesen Bereichen noch mehr als 100.000 Beschäftigte gehabt. Und auch Shell, das ist das nächste Thema, muss natürlich wegen dem Ölpreisverfall tausende Stellen streichen. Und bis Ende 2022 sollen dann daher 7.000 bis 9.000 Stellen gestrichen werden. Und von diesen Stellen, da hat auch Shell schon den Stellenabbau über sogenannte Abfindung mit eingerechnet. Und da geht es dann um 1.500 Mitarbeiter. Und zuletzt hatte Shell mehr als 80.000 Menschen in über 70 Ländern beschäftigt. Und durch diese Maßnahmen möchte nun das Unternehmen jährliche Kosten um 2 bis 2,5 Milliarden US-Dollar senken. Außerdem hat Shell noch am Mittwoch angekündigt gehabt, aufgrund des Drucks eine Abschreibung von 1 bis 1,5 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal vorzunehmen. Und ja, die Woche war sowieso nicht so gut für Shell. Und der Kurs ist auch krass gefallen. Ich glaube, Yannick, du hattest die doch mal für einen Spottpreis von 9,99 Euro pro Aktie gekauft.
Das sind wir, glaube ich, jetzt drunter.
Jetzt schon wieder drunter?
Ich glaube, ja.
Willst du einmal sonst parallel gucken, wie der aktuelle Kurs ist? Ich meine, der war jetzt ungefähr bei 10,20 Euro, hatte ich zum Schluss mir notiert gehabt oder mir gemerkt. Wenn er natürlich noch weiter gefallen ist, natürlich echt bitter fürs Unternehmen.
Also ich gucke jetzt mal die Shell B-Aktie nach, ne? Okay, da sind wir bei 10,16 Euro.
Ja, okay, gut. Ja, ich hatte 10,20 Euro gesagt. Also, ja, tut schon weh für uns Shell-Aktionäre, würde ich mal sagen. Und auch für die Mitarbeiter ist natürlich, ja, beschissen. Aber natürlich kann man auch wenn man aus unternehmerischer Sicht das Ganze mal betrachtet, kann man natürlich irgendwo diese Maßnahmen natürlich auch nachvollziehen. Dann ist das Unternehmen, ich hoffe, das spreche ich richtig aus, Palantir an die Börse gegangen. Und das ist ein Unternehmen, was halt für die CIA, andere Geheimdienste, aber auch Privatfirmen als Datenanalysefirma arbeitet. Und es vertreibt somit halt eine Spezialsoftware an auch Sicherheitsbehörden. Und darüber hinaus bietet es halt Lösungen und, wie bereits erwähnt, Analyse-Tools im Bereich von Menschenhandel, Kindesentführung und Missbrauch, Terrorismusbekämpfung, Betrugsermittlung und die Vorhersage von Pandemien. Arbeitet auch im Bereich von Big Data mit zum Beispiel, wie gesagt, Fluggesellschaften als Privatunternehmen, Finanz, aber auch Pharmakonzernen. Und ich finde dieses Geschäftsmodell, muss ich sagen, ist wirklich sehr interessant, vor allem, weil es ja schon große Abnehmer hat und die wahrscheinlich auch vertraglich in der Zukunft auch gebunden sind irgendwie. Die CIA, ganz klar, dann die Sicherheitsbehörden. Und ich finde, das ist so ein bisschen, also ich finde es einfach cool, dass es so ein Unternehmen gibt, was diese Datenaufbereitung zu diesen speziellen Gebieten natürlich irgendwie ermöglicht und dafür auch irgendwie Lösungen anbietet. Also an dieser Stelle, ich finde das Geschäftsmodell mega interessant. Und Yannick, ich würde vorschlagen, wenn es das Unternehmen natürlich in einem halben Jahr noch gibt, wovon ich halt ausgehe, dann können wir ja gerne mal eine Analyse und eine Vorstellung von dem Unternehmen machen. Was sagst du dazu? Du bist ja eigentlich auch immer ein Freund von Datenanalysefirmen.
Ja, also ich bin auf jeden Fall ein Fan davon, aber zu dem Unternehmen Palantir, da muss ich dazu sagen, dass es sehr, sehr schwer wird mit der Analyse, weil da sehr viel Geheimhaltung auch dahinter hängt in dem Unternehmen, weil die ja für die CIA arbeiten. Und damit dürfen die auch manche Sachen nicht veröffentlichen. Und deswegen würde ich auch da niemals investieren in die Firma, weil das wirklich sehr, sehr viel Geheimniskrämerei im Hintergrund passiert. Und ich liebe transparente Unternehmen, die wirklich alles veröffentlichen dürfen. Und nur weil es jetzt für eine Geheimagentenorganisation arbeiten oder so, ja, die können die halt da nicht so viel sagen dazu. Und deswegen hat Palantir halt auch diesen Ruf davon, also davor schon gehabt, die haben auch schon ewig geplant, an die Börse zu kommen, dass es halt eher so gemischt war, das Gefühl davon. Deswegen, ja, im Endeffekt kann man das schon mal machen, eine Analyse darüber. Aber ich weiß nicht, ob wir darüber so viel rausfinden werden. Also das müssen wir, glaube ich, erstmal nochmal checken. Nicht, dass wir da dann noch keine gescheite Analyse damit hinbekommen.
Ich gebe dir in dem Punkt recht. Also ich sehe das natürlich so ein bisschen anders. Zumindest das, was geht, sollte man vielleicht mal vorstellen, finde ich.
Ja, genau. Können wir mal gucken.
Gut, dann zur letzten Meldung und zwar von Continental. Das ist ja der zweitgrößte Autozulieferer. Da hat jetzt auch der Aufsichtsrat Schließungspläne von Werken freigegeben. Und somit wird unter anderem das Reifenwerk in Aachen Ende 2021 aufgegeben und ein weiterer Standort für die Automobilelektronik im hessischen Karpen bis Ende 2024. Außerdem soll dann noch der Standort in Regensburg umgebaut werden und insgesamt an den drei Standorten sind damit rund 4.800 Arbeitsplätze betroffen. Außerdem sollen Mitarbeiter umgeschult werden und Jobs verlagert werden. Also auch eine mega krasse Umstrukturierung und Neuorganisation an den Standorten, weil natürlich auch Continental aufgrund des Strukturwandels in der Autoindustrie und durch die Corona-Krise natürlich hart getroffen ist. Und darüber hinaus will dann Conti insgesamt weltweit 30.000 Stellen verändern und davon halt 13.000 in Deutschland. Das Ziel damit ist, dass der Konzern von ab dem Jahr 2023 jährlich mehr als 1 Milliarde Euro einsparen kann. Also die Automobilindustrie, ich glaube, die hat es komplett zerlegt hier in Deutschland durch Corona. Ich bin ja nach wie vor noch Daimler-Aktionär. Da kommt auch schon ein bisschen, kommen ja so ein bisschen die Schweißtropfen auf die Stirn, wenn ich sowas immer noch lese. Ich glaube, nächstes Jahr wird sowieso nichts mit der Dividende. Ich weiß es nicht, das sind nur meine Spekulationen. Ich hoffe ja mal, dass ich nochmal einen gescheiten Ausstiegspunkt finde zu Daimler. Weil ich habe natürlich eine größere Position, war ja auch meine Erstinvestition mit und es tut schon weh, sag ich mal so. Okay, dann soll es zum Mittwoch gewesen sein. Yannick, was ist am Donnerstag in der Welt passiert?
Am Donnerstag gab es erstmal wieder ja, mahnende Worte von der Fed zu den Banken. Und zwar kann man die Corona-Pandemie immer noch nicht einschätzen, was für große Auswirkungen das quasi auf die Großbanken hat in den USA. Und aus den folgenden Gründen sollen Großbanken weiterhin davon absehen, Aktienrückkäufe zu tätigen oder auch ihre Dividenden zu erhöhen. Und das ist quasi weiterhin im vierten Quartal tabu. Und dann komme ich zur nächsten Nachricht, und zwar von der Deutschen Telekom. Und zwar gab es einen Analyst, der Goldman Sachs, der hat das Kursziel ja, von der Deutschen Telekom von 20,50 € auf 22 € angehoben. Und zwar war seine Begründung dafür, dass der Ausbau des Glasfasernetzes für schnelle Internetanschlüsse ja schneller vorankommt als gedacht und auch zu geringeren Kosten. Und zudem liege die Deutsche Telekom in der Branche beim Wachstum immer noch quasi vor ihren anderen Konkurrenten und auch bei den Erträgen. Wie gesagt, das Thema Glasfaserausbau kommt bei mir nicht wirklich an, hier privat, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich weiß nicht, was er hier sagt, dass es schnell vorangeht. Also bei mir geht hier gar nichts voran auf dem Land. Okay, ich meine, ich hab was gegen Telekom. Das könnt ihr jetzt mittlerweile, glaube ich, schon raushören. Ich würde mir die Aktie auch persönlich nicht ins Depot legen, weil ich Telekom einfach abgrundtief hasse und ich hasse auch die Hotline von Telekom. Das ist ein ganz, ganz schlimmer Verein. Aber man braucht die halt leider, um hier einen einigermaßen vertretbaren Internetanschluss zu haben auf dem Land. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt auch hier keine Anlageberatung betreiben und auch niemand beeinflussen, Telekom zu verkaufen oder zu kaufen. Ihr kennt meine Meinung zu Telekom. Ich würde sagen, ich komme zum nächsten Unternehmen und zwar zu Nestlé. Der Schweizer Lebensmittelkonzern baut nämlich seine Tiernahrungssparte weiter aus in den USA. Und zwar entsteht in North Carolina eine weitere große Fabrik für die Tierfuttermarke Purina. Ich glaube, die gibt es auch hier in Deutschland. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe die, glaube ich, schon mal im Supermarkt gesehen. Und zwar wollen die da eine neue Fabrik bauen, die 450 Millionen Dollar kostet, also wahrscheinlich eine ziemlich, ziemlich große Fabrik. Und da sollen quasi, da wird dann quasi wieder hochwertige Tiernahrung noch mehr hergestellt. Und das Werk soll 2022 in Betrieb gehen. Und im Endausbau sollen dann mehr als 300 Beschäftigte dort arbeiten. Und insgesamt hat Purina in den USA insgesamt 22 Produktionsstandorte. Also haben wir hier auch schon eine ordentliche Tiernahrungsproduktion in den USA. Mal sehen, wie Nestle hier ihr Netzwerk weiter ausbauen. Dann komme ich zur letzten Nachricht für den Donnerstag. Und zwar gab es eine Nachricht von Volkswagen. Und zwar planen sie dann, dass sie quasi Lamborghini ausklingen aus ihrer Konzernstruktur, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar, es gibt ja schon die Aktien Aston Martin und Ferrari. Und jetzt könnte es quasi auch sein, dass bald Lamborghini an die Börse gebracht wird. Und eine Entscheidung soll quasi noch in diesem Jahr fallen. Und Volkswagen ist quasi jetzt momentan dabei, Lamborghini rechtlich zu verselbstständigen, aber auch die künftigen Lieferbeziehungen und der Technologietransfer soll geregelt werden. Und Ziel ist es quasi, dass die zu Audi gehörende italienische Tochter Lamborghini an die Börse kommt und Volkswagen wird sich weiterhin an Lamborghini beteiligen. Also ich bin mal sehr gespannt bei Lamborghini. Ich meine, das ist ja wie bei Ferrari. Ferrari ist für mich eher ein Luxusgut und keine wirkliche Auto. Ja, keine wirkliche Autoaktie, sondern ein wirkliches Luxusgut, was halt nur für einen ausgewählten Kundenkreis zur Verfügung steht. Und dieses Produkt ist quasi wie bei LVMH auch sehr rar. Also nicht jeder kann Lamborghini fahren, nicht jeder kann sich ein Lamborghini leisten. Ich meine, so ein Auto kostet allein schon mit der Anschaffung, ich würde jetzt mal schätzen, ungefähr 400.000 Euro im Durchschnitt. Und dann hat es auch noch jährliche Kosten. Ich meine, man muss einen Haufen Sprit tanken. Man musste wahrscheinlich auch dann oftmals in die Werkstatt fahren mit dem Auto. Das muss immer gecheckt werden. Ich meine, das ist ja wie ein Rennwagen, das ist sehr, sehr teuer im Unterhalt. Und deswegen ist auch die Lamborghini für mich gleichzusetzen mit Ferrari. Auch wenn ich, glaube ich, vermute, dass bei Ferrari nochmal die Margen höher sind als bei Lamborghini. Aber da habe ich keine Einsicht. Ich bin ja kein VW-Aktionär und da beschäftige ich mich jetzt nicht so sehr mit der VW-Konzernstruktur. Und ich würde sagen, das war's zum Donnerstag. Gerrit, erzähl uns doch mal noch, was am letzten Tag, nämlich dem Freitag, passiert ist.
Ja, da muss ich die Bayer-Aktionäre so ein bisschen enttäuschen. Ich gehöre auch unter anderem dazu, du ja auch, Yannick. Und zwar hatten die ja am
Genau.
Donnerstag, also der CEO hat am Donnerstag verkündet, dass ja die Aussicht Bayers nicht ganz so prickelnd ist und dass auch Bayer natürlich die Corona-Pandemie zu spüren bekommt und vor allem auch in der ja mit Milliarden ausgebauten Agrarchemie, das schwächelt der Geschäftsbereich. Und dann gab es natürlich auch noch dementsprechend eine Gewinnwarnung. Und darauf hat natürlich auch der Markt dann reagiert gehabt. Und der Kurs von Bayer ist am Freitag zuletzt unter 44,48 Euro gefallen. Und damit hat es dann ja so einen Tiefstand erreicht, den gab es das letzte Mal 2011, also 9 Jahre zurück. Da hat man Bayer bei dem Kurs gefunden gehabt. Ich glaube, zwischenzeitlich waren sie mal bei über 120 Euro oder 130 Euro. Also, wer da natürlich zu dem Zeitpunkt eingekauft hat, tut mir schon ein bisschen leid. Ich halte nach wie vor immer noch wirklich sehr viel von Bayer. Vor allem wollen sie ja jetzt auch das Sparprogramm noch weiter verschärfen, was wir ja sowieso schon, glaube ich, zweimal angekündigt hatten. Ich bin mal gespannt. Also, Bayer ist wirklich mein schlechtestes Pferd momentan im Depot. Und da habe ich auch nicht gerade allzu wenig investiert gehabt. So von daher schmerzt mir das auch an der Stelle. Aber ich bin hier, wie gesagt, langfristiger Investor und ich denke mal, dass sich das dann auch langfristig wieder auszahlen wird. Also Bayer wird schon die Kurve wieder kriegen. Das ist meine Meinung nochmal dazu. Aber an dieser Stelle natürlich nach wie vor keine Anlageberatung. Dann gehe ich zum nächsten Thema. Nämlich zu der BaFin. Die steht ja immer noch sehr stark in der Kritik. Aufgrund des Wirecard-Bilanzskandals haben wir auch immer wieder darüber berichtet. Und nun ist es so, dass die Mitarbeiter von der BaFin halt privat keine Aktiengeschäfte mehr machen können. Und das erfolge wegen der bereits von unserem Bundesfinanzminister Olaf Scholz angekündigten Verschärfung der internen Regelung. Und das Verbot, das koppelt sich so ein bisschen an den Verhaltenskodex für das BaFin-Direktorium und der Bundesbank. Aber finde ich ganz, ganz, ganz gut, diese Maßnahme, weil das ist ja doch schon irgendwie ja so ein kleines bisschen korrupt ist. Also die sind ja noch, natürlich noch nach wie vor dabei, um das Ganze auszuarbeiten, diesen Bilanzskandal. Aber so als erste Maßnahme finde ich das natürlich nicht schlecht. Blöd für die Mitarbeiter. Aber gut, kann man sich natürlich vorüberlegen, ob man da arbeiten möchte oder nicht. Die nächste Meldung kam von Walmart. Und zwar hat das Unternehmen seine britische Supermarktkette unter dem Namen Asda für 6,8 Milliarden Pfund, das sind rund 7,4 Milliarden Euro, an zwei Unternehmer verkauft und an die TDR Capital. Und diese Kette, die Asda-Kette, ist nämlich die Nummer 3 in Großbritannien. Und die Käufer erwerben somit den Angaben zufolge nach eine Mehrheit. Walmart werde aber Anteile sowie einen Sitz im Verwaltungsrat nach wie vor halten. Letztes Jahr wollte die Asda-Gruppe oder Supermarktkette mit der Sainsbury's fusionieren. Sainsbury's, wer schon mal dort Urlaub gemacht hat, kennt die definitiv. Die sind nämlich die Nummer 2 auf dem Heimatmarkt. Die Fusionierung hat aber leider nicht geklappt gehabt. Vielleicht durch die neuen Unternehmer oder durch die neue Struktur versuchen sie vielleicht nochmal einen zweiten Anlauf. Mal schauen. Dann komme ich noch zu Amazon. Bei Amazon haben sich fast 20.000 US-Mitarbeiter in dem Bereich Logistik infiziert gehabt mit dem Coronavirus. Und das meist bei Kundenkontakt beim Lebensmittelhändler Whole Foods. Und das sind rund 1,4% der Beschäftigten in diesem Bereich. Und diese Beschäftigten zählen zu diesen sogenannten Frontline Workers. Also das sind Mitarbeiter quasi an vorderster Front, die zum Beispiel ja die Pakete packen, die Pakete ausliefern, die in den Märkten arbeiten, die Amazon ja auch hat. Davon sind jetzt rund 1,4% oder haben sich 1,4% mit dem Coronavirus angesteckt. Und das sind dann knapp 20.000 Mitarbeiter in diesem Bereich. Dann fand ich noch eine lustige Meldung. Crocs, ich wusste gar nicht, dass die an der Börse sind. Diese neongelben, neongrün, was auch immer, diese Plastikschuhe mit diesen Löchern. Ich persönlich finde die total scheiße und total hässlich. Ja, ist so. Aber
ja, ich bin da total deiner Meinung, aber ich verstehe es auch nicht, wie die Dinger so brutal laufen.
Ich weiß es nicht, die waren immer eine Zeit lang richtig krass in. Wie gesagt, ich wusste nicht, dass das Unternehmen an der Börse ist. Und das Lustige ist, jetzt hat Justin Bieber so ein paar Latschen angehabt und davon hat er ein Foto auf seinem Instagram-Account gepostet, wo er mittlerweile über 148 Millionen Follower hat. Und ja, die Anleger spekulieren natürlich. Also für mich ist das, da kaufe ich lieber, keine Ahnung, Derivat oder was weiß ich, oder Knockout-Zertifikat. Aber dass ich jetzt darauf spekuliere, weil er jetzt ein Foto hochgeladen hat mit neuen Latschen, wo dann drunter geschrieben ist, dass die zukünftig oder bald wahrscheinlich rauskommen werden, auf sowas spekuliere ich gar nicht. Ne? Also es ist natürlich irgendwie für mich nur Schall und Rauch. Und von solchen Spekulationen, um vielleicht irgendwie kurzfristig ein paar Groschen zu machen, da halte ich definitiv Abstand von. Aber die Aktie, die ist zum Schlusskurs am Freitag sogar noch um 6% im Plus gewesen. Und zwischenzeitlich ist sie sogar um 12% nach oben gegangen. Also
ich meine, Gerrit, hättest du da ein Knockout-Zertifikat gekauft mit einem Hebel von 30, also anstelle keine Anlageberatung. Ich meine, hättest du da 10.000 Euro investiert, dann wärst du wahrscheinlich Millionär. Dann wärst du Crocs-Millionär.
Ja, dann kann ich mir ein paar Schuhe fürs Leben kaufen. Ist auch nicht schlecht. Dann sehe ich auch nicht so aus, als hätte ich Geld, weißt du, mit den Dingern. Das ist auch ganz gut. Habe ich mir noch einen Adidas Trainingsanzug und dann, glaube ich, habe ich das Klischee erfüllt oder was? Mhm. Okay, dann komme ich noch zur letzten Meldung und zwar von Tesla. Und ich muss sagen, Tesla, das Wachstum läuft. Die haben nicht im dritten Quartal knapp 140.000 Fahrzeuge, etwas weniger sind es, verkauft bekommen. Und damit hat Tesla nun einen neuen Rekord aufgestellt und übertraf sowohl den Wert aus dem Vorjahr von 97.000 Autos als auch zum Vorquartal von 90.600 Autos. Und der Großteil der Auslieferungen entfiel auf Teslas günstigstes Modell, nämlich den Model 3 und das neue, kompaktere SUV, dem Model Y. Und ich weiß gar nicht, wie das aussieht, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber für die Tesla-Aktionäre ist das auf jeden Fall ein sehr gutes Zeichen. Und die expandieren ja sowieso mit ihrer neuen Fertigung, die sie ja in Deutschland jetzt ja gerade hochziehen. Ich weiß gar nicht genau den Ort. Also Tesla, glaube ich, langfristig betrachtet, hätte ich da mal eher investiert als in Daimler. Aber gut, kann man ja vorher nicht wissen. Okay, die Woche fand ich wieder sehr interessant. Ich weiß nicht, Janik, hast du irgendwas noch zu ergänzen, was man vielleicht vergessen hat oder so zu erwähnen an wichtigen Themen?
Also man sollte auf jeden Fall jetzt, schätze ich mal, auch wenn es ja schlimm ist, ein Auge werfen auf den Trump, weil es könnte natürlich dann auch ein Thema werden, wenn jetzt der Trump da schwer erkrankt an Corona und man will sich ja nicht ausmalen, was da passieren könnte. Da könnte auch dann USA ernsthafte Probleme bekommen. Und ich glaube, sowas ist, glaube ich, noch nie passiert. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wobei ein Präsident ist, glaube ich, schon mal gestorben. Ja, das ist schon mal passiert. Aber das kann natürlich auch zu einer Staatskrise führen, die auch nicht so andere Folgen hat. Und deswegen muss man das auch mal im Auge betrachten. Ich werde das auch weiter im Auge betrachten. Ich meine, wir müssen da wahrscheinlich gar nichts dafür tun, dass wir das im Auge betrachten. Wir werden da immer neue Informationen bekommen. Aber die Börse, man merkt es auf jeden Fall, dass sie nervös geworden ist durch diese Nachricht. Und ich meine auch, dass die Tech-Rally, die jetzt in den letzten Wochen noch, also ich glaube vor zwei, drei Wochen gab es eine extreme Tech-Rally und die wurde jetzt auch so ein bisschen abgebremst. Der Nasdaq befindet sich ja momentan auch wieder eher in dem Abwärtstrend. Also man muss wieder ein bisschen vorsichtiger werden. Auch das Thema Corona, ich meine, wir sehen uns auch hier in Deutschland, die Infektionen steigen wieder sehr, sehr stark an. Ein neuer Lockdown ist meiner Meinung nach nicht auszuschließen über den Winter hinweg. Ich meine, man kommt jetzt auch immer mehr wieder zusammen. Ich meine, man sitzt drin und so weiter. Also eigentlich ideal für Corona. Und auch das Thema Grippe wird wahrscheinlich dieses Jahr auch ein großes Thema werden. Ich will jetzt auch keine Angst und keinen Schrecken verbreiten zum Thema Börse. Langfristig gesehen ist Corona jetzt nicht so bedeutend, wie man es immer denkt. Wir werden langfristig lernen, mit Corona zu leben. Oder wir werden einen Impfstoff dafür haben. Deswegen mache ich mir da eher weniger Sorgen. Auch das Thema Börse. Auch wenn es jetzt mal dieses Jahr überhaupt nicht gut wird oder auch nächstes Jahr überhaupt nicht gut wird. Ich bleibe langfristig investiert. Ich denke nicht im 5-Jahres-Horizont, sondern ich denke in 10, 20, 30, 40-Jahres-Horizonten. Und da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Der Mensch strebt immer nach Wachstum und ja, ist innovativ in dem, was er macht. Und deswegen wird es auch immer Wachstum geben. Das ist meine Meinung. Und ich würde sagen, Gerrit, lass uns doch direkt mal mit unserer Entweder-Oder-Frage starten. Also meine erste Frage an dich, diese Woche gab es ja Neuigkeiten von Microsoft, und zwar hat Microsoft ein neues Surface rausgebracht, und zwar ist dieses Surface speziell für Schüler. Da du jetzt ja in Apple und in Microsoft investiert bist, hast du ja eine Art Dilemma. Ich meine, jetzt musst du dich entscheiden zwischen einem Microsoft Surface und einem MacBook Air. Ne? Und für was willst du dich jetzt entscheiden?
Also wenn ich das jetzt privat nutze oder, sag ich mal, aufs Wachstum, was ich in der Zukunft vielleicht schätzen würde? Also was kommt eher besser?
Gib mal für beides also eine Antwort.
Privat würde ich eher das MacBook Air bevorzugen. Wenn ich investieren würde, dann eher in Microsoft mit diesem Vorhaben, weil ich glaube, das ist kein neuer Markt, aber ich glaube, die holen sich da guten Vorsprung mit dem Surface. Und es ist ja wirklich so, also wenn ich mal meinen Unterricht oder auf meinen Unterricht damals zurück betrachte, da stand ein Rechner in so einem Klassenraum Und da ging es eigentlich eher nur darum, keine Ahnung, wie mache ich den an und wie komme ich in Word rein und was gibt es da für Schriftarten? So. Und ich glaube, die Kinder, die jetzt zukünftig groß werden, die müssen sich grundsätzlich schon im frühen Alter mit Programmieren und sowas dann wahrscheinlich auch beschäftigen. Und ich bin der Meinung, da hat Microsoft mit ihrem Geschäftsmodell die Nase vorn im Vergleich zu Apple. Von daher, das ist so die Begründung zum Wachstum und der Investition, die ich dann treffen würde.
Dann meine nächste Frage an dich. Airbus oder Boeing? In welche Aktie würdest du eher investieren?
In Airbus.
Gut. Dann mit dem Smartphone bezahlen oder werden jetzt ja das von Amazon mit der Handfläche bezahlen? Für was würdest du dich entscheiden?
Ja, gute Frage. Erstmal noch nach wie vor mit dem Smartphone. Okay. Ja, dann komme ich mit meinen drei Fragen an dich, Yannick. Wir hatten ja jetzt oder wir werden ja demnächst auch noch eine Podcast-Folge über die Reiz, hattest du ja schon erwähnt gehabt, rausbringen. Und da wollte ich dich mal fragen, in was würdest du eher investieren? In Digital Realty? Also das ist ein REIT, der sich auf Rechenzentren spezialisiert hat, oder in American Tower. Und die platzieren natürlich in aller Welt ihre Funkmasten. Was findest du eher interessant?
Ich meine, jetzt hat der Elon Musk mit seinem Starlink um die Ecke kommt, brauche ich dann überhaupt noch solche Masten? Weiß nicht. Egal, ich würde einfach in Digital Realty investieren. Ich finde das Unternehmen sehr spannend, auch persönlich. Ich habe mich damit schon mal beschäftigt. Und ich war auch schon mal kurz davor, dort zu investieren.
Okay. Als nächstes habe ich wieder zwei REITs. LTC Properties im Bereich, also beide sind ja aus dem Gesundheitswesen, sage ich mal so, oder Omega Healthcare.
Ich würde wahrscheinlich eher in LTC Properties investieren, weil die sehr auf den demografischen Wandel in der USA setzen und Omega Healthcare hat ja auch noch in UK einige Altersheime. Ja, also ich würde, glaube ich, eher auf LTC Properties setzen.
Und zum Schluss die dritte Frage um die REITs: Realty Income oder Store Capital? Beides wirklich fokussiert auf auch unter anderem Kunden aus dem Gewerbebereich, sage ich mal so Einzelhandel, Großhandel etc. Und welches findest du da eher interessant?
Ich würde, glaube ich, hier dann eher Store Capital nehmen. Weil die Wachstumshistorie vor Corona fand ich dort beeindruckender. Aber es ist
nochmal eine persönliche Meinung.
Ja, dann würde ich sagen, wir hatten diese Woche wieder eine sehr spannende Börsenwoche. Die nächste Woche wird bestimmt auch genauso spannend werden. Und falls du weitere Informationen möchtest, lieber Zuhörer, kannst du auch gerne auf unseren Instagram-Kanälen vorbeischauen. Dort findest du zum Beispiel den Gerrit unter dem Namen Parketthirsch. Und meinen Account findest du unter dem Namen Finanzenfuchs. Und in diesem Moment würde ich auch ganz gerne mal unseren Blog vorstellen, nämlich finanzenparkett.de. Dort gibt es jetzt mittlerweile schon um die 30 Artikel. Und wir haben zu vielen verschiedenen Themen schon Artikel verfasst. Also schaut dort auf jeden Fall gerne mal vorbei. Ich glaube, es ist auf jeden Fall einen Blick wert. Unseren Podcast findest du auf vielen weiteren Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, Google Podcast, Apple Podcast und Anchor. Und jede Podcast-Aufnahme wird unter anderem auf unserem YouTube-Kanal Finanzen Parkett veröffentlicht. Und dort kannst du auch gerne über die Kommentare mit uns in Verbindung treten. Und an dieser Stelle würde ich sagen, wenn dir der Podcast gefallen hat, schön, dass du zugehört hast und vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wir verabschieden uns für diese Folge und wünschen dir noch einen schönen Tag. Mach's gut und weiterhin viel Erfolg auf dem Weg zur finanziellen Freiheit. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.